Gut, lass uns mal aufschlagen zur Apostelgeschichte, Kapitel 27. Apostelgeschichte 27. Was ist schlimmer, als dass du einen extremen, starken, großen Unfrieden über irgendwas hast? Du willst irgendwo irgendwas nicht machen, beim besten Willen nicht. Du hast auch gute Gründe dafür aus deiner Sicht. Aber du wirst überhaupt nicht gefragt, sondern du bist überstimmt, du musst einfach mitmachen. Du bist fremdbestimmt. Es gibt ziemlich wenige Dinge, die schlimmer sind. Stimmt's oder stimmt's? Hast einen großen Unfrieden? Willst das nicht machen? Musst aber trotzdem. Du wirst nicht gefragt. Das Wort Gottes sagt, wir sollen uns im Frieden folgen. Stimmt's? Und es ist gut, wenn du deinem Frieden folgst. Lass uns mal aufschlagen zum Kolosserbrief mal schnell, zu Kolosser Kapitel 3. Ich lese mal Kapitel 3 und Vers 15. Schau, die Sache ist die, ich habe das jetzt erwähnt mit unserer Kanzlerin, die verschachern gerade unser Geld, hunderte von Milliarden, ohne dass wir in irgendeiner Form da einen Einfluss haben. Wir können da keinerlei Einfluss nehmen, wir können wählen, aber ich sagte mal, da fällt sie nur vom Regen in die Traufe. Du hast Leute, die unser Geld vergemeinschaften und dann hast du Leute, die unser Geld erst recht vergemeinschaften wollen. Es ist also ziemlich schwierig, hier mit Wahlen was abzustimmen. Das ist eine schwierige Zeit. So, egal, ob du jetzt größtes Unbehagen hast und großes Bauchgrimmen, wenn du siehst, was die Politik da macht. Du bist irgendwie hier, fremdbestimmt. Du kannst da nicht raus und es ist eine ungemütliche Situation. Es geht uns jetzt zurzeit im Großen so und es kann dir auch im Kleinen so gehen. Dass du einen Unfrieden hast über bestimmte Dinge, aber du wirst nicht gefragt, du wirst einfach mitgezogen. Dein Mann oder deine Frau, nachdem wir jetzt im Zeitalter des Feminismus oder schon wieder Postfeminismus leben, die trifft irgendeine finanzielle Entscheidung, macht eine Anschaffung, du hast kein besonders gutes Gefühl, aber du hast keine Wahl, du wirst einfach mitgezogen. Das sollte nicht so sein, ist aber manchmal so. Aber zunächst einmal lassen wir auf den Punkt eingehen, dass wir von unserem Frieden geleitet werden sollen. Und ich lese aus dem Kolosserbrief Kapitel 3 und Vers 15. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Und dieses Wort regiere, da ist in meiner Elberfelder Übersetzung eine Fußnote Nummer 52. Wenn du in die Fußnote Nummer 52 runtergehst, ich mache das mal schnell hier, dann steht da O-Punkt, das heißt oder, und dann entscheide. Der Friede des Christus entscheide oder sei Kampfrichter in euren Herzen. Schau, wenn du zwischen zwei Entscheidungen stehst, sollst du dich für A entscheiden oder für B, dann weißt du manchmal nicht, wofür du dich entscheiden sollst. Und dann sollst du mal in dich gehen, sollst mal abwägen, wegen mir auch um Weisheit bitten. Der Herr gibt dir Weisheit und schimpft nicht, heißt es im Jakobus Kapitel 1 hinten. Und dann wägst du ab und dann erforschst du, suchst du nach deinem Frieden. Ist dein Friede bei Entscheidung Nummer A oder bei Punkt Nummer B? Du musst natürlich das Wort Gottes zu Rate ziehen. Was sagt das Wort Gottes? Das Wort Gottes sagt zum Beispiel, du sollst die Schulden von anderen Leuten nicht einfach so ungesehen übernehmen. Du sollst kein Bürger sein für einen anderen. Gut. Also für dich schlage ich jetzt mal vor, wenn du bürgen sollst für irgendjemanden und du kennst die Person nicht und du weißt nicht, ob sie vertrauenswürdig ist oder nicht. Genau genommen, eigentlich ist es egal, ob sie vertrauenswürdig ist oder nicht. Du sollst, sagt Salomo in den Sprüchen hinten, einfach für andere nicht bürgen. Punkt. Okay? Wenn die eine Investition zu machen haben, sollen sie ihr eigenes Geld nehmen und nicht deins. Weil man handelt mit dem Geld von anderen Leuten anders als mit seinem eigenen. Ist dir schon mal aufgefallen? Wenn deine Entscheidungen direkte Auswirkungen auf dich haben, dann entscheidest du, dann wächst du viel sorgfältiger ab. Wie wenn es egal ist, weil es sowieso Staatsgnade ist, das Geld von anderen Leuten. Also ihr merkt, mein Herz ist da ein wenig bewegt, ja, über diese Dinge, die sich da tun. Wir werden es heute Morgen nicht unbedingt ändern, aber wir werden für unsere Regierung beten müssen, wahrscheinlich heutzutage mehr als je, in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber diese Situation kann ja bei dir privat eintreffen. Okay, das gibt's ja. Und dann müssen wir wissen, wie wir da zur Rande kommen. Okay. Der Friede Christi soll entscheiden oder soll Kampfrichter sein in deinem Herzen. Wenn du über eine bestimmte Sache keinen Frieden hast, dann tu sie nicht. Und wenn es noch so gut aussieht, wenn es noch so gut aussieht. Weißt du, manchmal spricht man mit Leuten, Pastor, ich habe mich verliebt, super. Jetzt muss sie noch nur nicht, sie muss sich nur noch irgendwie bekehren. Und ich sage dann aber, schau, du sollst nur im Herrn jemanden heiraten, also jemanden, der Christ ist. Ja, aber. Und versteht ihr, da gibt es die ganzen Punkte, die für Männer besonders wichtig sind. Das sind wieder andere Punkte wichtiger als wie für Frauen. Wenn eine Frau kommt und sagt, ach Pastor, ich habe einen richtigen gefunden, dann hat er wahrscheinlich Kohle. Wenn ein Mann kommt und sagt, also kein Christ ist natürlich, wenn sein Mann ist und er hat die richtige gefunden, dann könnt ihr euch denken, schaut sie wahrscheinlich gut aus, okay. Und dann bist du damit beschäftigt, den Leuten beim Abwägen zu helfen. Manchmal gelingt es und manchmal gelingt es nicht. Ja, aber ich habe so einen Frieden. Ja, natürlich hast du jetzt einen Frieden. Aber ich kenne zufällig einen Sportskameraden, einen Trainerkollegen, Jiu-Jitsu-Trainerkollegen, der ist im Oberbayerischen, ist der Standesbeamter. Und der erzählt von interessanten Entwicklungen. Der sagt, du ahnst nicht, wie viele Leute beim Standesamt anrufen und reklamieren. Die wollen die Ehe annulliert haben. So ein 14-tage- oder einmonatiges Umtauschrecht, versteht ihr? Wir heiraten jetzt mal und dann stelle ich fest, ach so ist die. Oder er. Und dann wollen sie umtauschen. Ja, hallo. Was muss passieren, um die Ehe zu annullieren? Ja, die Ehe dürfte noch nicht vollzogen sein, aber das ist das einzige Kriterium. Und ich garantiere dir, bei allen, ja, die dann hinterher anrufen, ist sie vollzogen, wahrscheinlich schon längst. Schon dreimal, ja. Und dann kommt sie nicht drauf, oh, das war es jetzt doch nicht so. Weißt du, dein Friede ist ja so eine Sache. Du musst abwägen, du musst nüchternen Sinnes sein. Sag mal, nüchternen Sinnes. Schön wäre es, wenn der Mensch ein rationales Wesen wäre. Aber es ist er leider nicht so ganz. Okay, du sollst dich also deswegen, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, sollst du dich vom Frieden leiten lassen. Der Friede Gottes soll Kampfrichter sein in deinem Herzen. Und wenn du keinen Frieden hast, dann tu es nicht. Und wenn es noch so gut aussieht, die kann auch so gut aussehen, die Anlagegelegenheit, meine Damen und Herren, Investitionsmöglichkeit, 150% in einem Jahr, ja, kann so gut aussehen. Ich sag dir mal, wenn du keinen Frieden hast, sag nein. Also den stärksten Unfrieden, den ich jemals hatte, der war 1998, habe ich mich erinnert, nach ein wenig Nachdenken, in Burundi. Da waren wir, also in Afrika, im schwarzen Herzen Afrikas, unterhalb von Ruanda. In Burundi hat man eigentlich keine Probleme. Da hat man großen Frieden, obwohl dort die Nachwehen des Bürgerkriegs noch fühlbar waren. Und mein Reisegefährte, ein ehemaliger Polizist und ich, wir haben das genossen, es war super. Aber wenn ich an Kenia gedacht habe, wisst ihr, es war nämlich so, auf der Heimreise sollte man in Kenia übernachten, in Nairobi. Jedes Mal, wenn ich an Nairobi gedacht habe, ist mir schier schlecht geworden. Ich hatte unglaubliche Ängste, einen riesen Unfrieden nach Nairobi zu fahren oder zu fliegen. Ich habe mir gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe meinem Kompagnon gefragt, wie geht's denn dir? Und er sagt, Nairobi. Versteht ihr, Nairobi ist bestimmt ein super Ort. Und Kenia, friedliche Landschaft damals, also Urlauberparadies. Und wir haben uns gedacht, Nairobi ist das Tor zur Hölle. Wir wollen da nicht hin, um keinen Preis. Also das klingt komisch, ja, weil wir hatten ja überhaupt keinen Grund. Also im Natürlichen gab es nichts, keinen Grund, nicht nach Nairobi zu wollen. Dann haben wir gesagt, Herr, wenn es irgendeinen Grund gibt für uns, also wenn es irgendeine Möglichkeit gibt für uns, nicht nach Nairobi zu gehen, Herr, dann lass uns nicht nach Nairobi. Und ich sage dir mal, du musst echt wissen, was du betest. Weil zum Schluss erhört es der Herr und dann hast du es. Es ist nämlich Folgendes passiert, als wir dann zu unserem Flug gehen wollten am Ende unserer Reise, um wieder zurückzufliegen nach Nairobi und von dort nach England und von dort nach Frankfurt, kamen wir am Flughafen an, hatten immer noch kein gutes Gefühl über Nairobi, ein furchtbares, schlechtes Gefühl. Und dann ist Folgendes passiert, die haben uns nicht in den Flieger gelassen. Die haben uns einfach, die ganze Mannschaft, alle erste Klasse auch, haben sie alle aus dem Flieger rausgeworfen, weil die Regierungsmannschaft aus Burundi in der Krisenregion nach Nairobi fliegen musste, um dort zu einem Treffen zu gehen. Und die machen das schon mal in Afrika, die zappeln da zimbeln, das sind die nicht so zimperlich, ja, die hauen die einfach raus, sagen, schau, wie es dir kommt, überkommst, ist ja nicht so weit, läufst halt, dauert vielleicht einen Monat, na und? Australische Missionare sind tatsächlich 4 Wochen in der Stadt Bujumbura, das frühere Usambara, das war mal deutsch, stecken geblieben. Und ich habe mir gedacht, Herr, wir müssen morgen unseren Flieger von Nairobi nach London bekommen. Aber die haben uns nicht gelassen. Und ich sage dir mal, wir haben jetzt nicht gewusst, wie wir weiterkommen, aber wir waren dermaßen froh, wir haben uns wie erlöst gefühlt, dass wir heute nicht nach Nairobi fliegen mussten. Und es war dann so, dass wir, die haben uns dann durch Winkel und Gassen gefahren, ja, bis wir dann irgendwann an dem Hinterhof zu einem Büro kamen. Dort haben sie uns dann so unter der Hand ein Flugticket verkauft, irgendwo im Kongo. Ich habe gesagt, aber ich will nach Nairobi, nicht nach Kongo. Die haben gesagt, kein Problem, kein Problem. Außerdem steht da drauf, von irgendeiner Ortschaft, was weiß ich wo, in Uganda oder so, nach Kongo. Ich sage, wir sind nicht in Uganda und ich will auch nicht nach dem Kongo. Ich sage, das macht nichts, das ist ein Flugschein. Der gilt dann von Bujumbura nach Nairobi, da steht bloß was anders drauf. Und damals war es eben so, da war ein Embargo, dass man nicht so fliegen konnte, wie man wollte. Da kam immer nur einmal in der Woche ein Flieger, aber es kam einfach am nächsten Tag nochmal ein Flieger, ein Embargobrecher. Ja, und er hat uns dann mitgenommen, preis dem Herrn. Und ich sagte, dann war mal, dann versteht ihr, dann war Nairobi prima. Nachdem wir dort nicht übernachten mussten am Flughafen, das war überhaupt kein Problem. Da hatten wir dann guten Frieden, da haben wir dann Schoggi gegessen und haben uns gefreut, ja, dass wir, die was auch nicht, überlebt haben, nicht nach Nairobi gemusst haben. Ich weiß bis heute nicht den Grund, warum, aber wir hatten diesen riesen Unfrieden und wir waren dem Herrn sehr dankbar. Auf eine eigenartige Art und Weise, ja. Also auf eine bisschen komplexe Weise. Weil er uns ja bewahrt hat, davor dorthin zu gehen. Wir wussten nicht, warum wir dort nicht hin sollten und es hat nochmal Probleme gemacht. Hat nochmal Geld gekostet. Hat nochmal $450 gekostet für unsere beiden Flugtickets. Aber wisst ihr was? Meine Schwägerin, die Schwester meiner Frau, die hat in Amerika Cookies verkauft, um Geld für uns zu sammeln und hat uns das dann mitgegeben und wir hatten das Geld dann. Das waren genau $450. So, der Herr hat es damals alles schon gewusst, wie das alles deichseln und machen wird. Ziemlich, ziemlich gut. Okay, mein Punkt ist der, halte ich an deinen Frieden. Aber jetzt ist es so, und deswegen haben wir zur Apostelgeschichte 27 aufgeschlagen. Ich hoffe, du hast dorthin gefunden in der Zwischenzeit. Da sehen wir Paulus, wie er einen großen Unfrieden hat, aber fremdbestimmt ist und nicht so kann, wie er will. Er wird einfach mitgeschleift. Es ist nämlich so, dass Paulus ein Gefangener Roms ist. In Apostelgeschichte Kapitel 27 ist er auf dem Schiff und sie fahren in Richtung Rom und es ist schon im Oktober. Das Fasten ist vorüber, das ist der 5. Oktober gewesen, der Versöhnungstag. Das ist also schwierig gewesen. Man hat gesagt, bis Mitte September ist in dieser Gegend das Fahren mit dem Schiff risikoreich, ab Dezember ist es dann gefährlich und jetzt war es Oktober, haben sie sich gedacht, wir können nirgendwo überwintern, wir wollen von dort, wo wir sind, weiterfahren nach Rom. Oder irgendwohin, wo man überwintern kann, halt in einen Hafen. Und jetzt stellt sich die Frage, fahren mit dem Schiff übers Mittelmeer zu dieser schwierigen Zeit oder nicht? Und wir wissen ja, wir sollen uns in Frieden entscheiden lassen. Und jetzt hat aber Paulus nicht die letzte Entscheidungsgewalt, denn er ist Gefangener Roms. Er wird einfach mitgenommen. Aber auch in dieser schwierigen Situation versucht Paulus, seinem Frieden zu folgen. Könnt ihr das sehen? Er sagt nämlich jetzt gleich was. Er sagt Folgendes in Vers 10, Vers 9. Da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch das Fasten schon vorüber war, das war wie gesagt ab dem 5. Oktober, mahnte Paulus und sprach zu ihnen, Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird. Jetzt stell dir mal vor, du wirst gezwungen, an einer Schiffsreise mitzumachen und du hast so ein schlechtes Gefühl drüber. Du sprichst mit deinen Kompanieros. Du sagst, Freunde, ich habe so ein schlechtes Gefühl. Wenn wir jetzt losschippern, wir werden die Ladung über Bord schmeißen müssen irgendwie und ich sehe sogar, dass es an unser Leben gehen wird. Ich meine, das ist der maximale Unfrieden. Könnt ihr euch das vorstellen, so ein Gefühl zu haben? Und kein Herr über die Entscheidung, ob die Reise angetreten wird oder nicht, zu sein. Ich lese mal. Ich sehe, sagt Paulus, dass die Fahrt mit Unheil vor sich gehen wird. Das Wort ich sehe ist nicht das Wort von visionärer Schau. Ich sehe durch eine übernatürliche Offenbarung, sondern vielmehr ist es das Wort Theoreo. Da kriegen wir unser Wort Theorie davon. In anderen Worten, Paulus hat sich's angeschaut, hat sich die Fakten zusammengeklaubt, er hat aufs Meer hinausgeblickt und hat den kalten Wind gemerkt in seinem Gesicht. Er wusste, es ist der 5. Oktober vorbei, da wird's nichts mehr. Jetzt kommen die Winde, die plötzlichen Winde fegen jetzt übers Mittelmeer. Die sind damals nicht übers große Weidemeer gefahren, sondern die sind an der Küste entlang gefahren, weißt du? Und von der Küste, von den Bergen runter kamen halt verschiedene Winde. Und Paulus rechnet sich das aus und steht da und denkt über diese Fahrt nach. Und je länger, dass er nachdenkt, desto schlechter wird sein Gefühl. Und plötzlich funkt der Herr in sein Herz hinein, Paulus, du hast recht, der Unfriede Gottes ist da. Und er sagt zu dem Hauptmann und zu diesen Leuten, die ihn bewachen, er mahnt und er sagt, lasst uns das nicht machen. Und was macht der Hauptmann, derjenige, der die Entscheidungsgewalt hat? Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Der Steuermann sagt, ich bin derjenige, der dieses Meer kennt wie seine Westentasche. Und der Schiffsherr, der sagt, ich will Geschäfte machen und kann ich nicht haben, dass wir jetzt hier 3 Monate versauern. Business hat Vorrang und dann schippern sie los. Und Paulus geht an Bord, steht auf diesem Schiff, er sieht, wie der Anker gelichtet wird, wie sie losfahren vom Hafen weg. Und er hat ein mulmiges, blödes Gefühl. Oh, stell dir vor, du wärst in dieser Situation. Fremdbestimmt mit Unfrieden unterwegs. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, was tun, wenn der Sieg verloren scheint? Was tun, wenn der Sieg verloren scheint? Weil im Moment scheint der Sieg verloren. Wenn du einen Unfrieden hast und du wirst einfach mit hinabgezogen sozusagen in die Tiefe, dann scheint der Sieg verloren zu sein. Und was passiert? Da ein Südwind sanft wehte, meinten sie ihre Absicht erreicht zu haben, lichteten die Anker und fuhren näher an Kreta hin. Aber nicht lange danach erhob sich von dort her, von Kreta her, ein Sturmwind, Eurakulon genannt, sein Nordostwind. Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Paulus dreht sich rüber zum Hauptmann, dem es die Haare, versteht, in den Wind zieht. Steuermann, der kämpft, die halten schon zu zweit und zu dritt das Steuerruder, stellen fest, sie richten nichts aus. Sie gehen weg vom Steuerruder und das Steuerrad, ja, das dreht sich einfach nur. Ihr wisst, wie das manchmal aussieht. Und der Schiffseigner, der langt sich an den Kopf und denkt sich, Mensch, wir hätten vielleicht doch auf diesen Paulus hören sollen. Aber wer ist dieser Paulus schon? Er ist ein Gefangener, ein jüdischer Gefangener noch dazu. Die waren damals auch nicht besonders populär. Und jetzt ist Paulus da und er leidet. Und wisst ihr was, wir müssen jetzt vielleicht mal ganz kurz anschauen, warum er in dieser Situation war. Wenn du in eine Situation kommst, ist es immer ganz gut, mal zu fragen, warum du da hineingekommen bist. Stimmt's? Warum ist Paulus Gefangener der Römer gewesen? Glaubst du, dass Gott seine Apostel lieber gefangen hat oder lieber frei hat? Gefangen, wer ist für gefangen? Keiner. Wer ist für frei? Alle. Jetzt ist er aber trotzdem gefangen. Wie kam es dazu? Wir wissen, dass es nicht Gottes Wille war. Gottes Wille ist Freiheit. Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Gefangenen Freiheit auszurufen. Er ist nicht gekommen, um seine freien Apostel gefangen nehmen zu lassen. Hallo. Okay, ist offensichtlich. Manche Menschen, die fragen sich, ja, irgendein Unglück ist passiert, warum der Herr das wohl gemacht hat. Du, seit dem Sündenfall passieren ständig Dinge auf der Welt, die nicht Gottes Wille sind. Wenn du so anfängst, warum? Dann hast du deinem Glauben das Fundament unter den Füßen weggezogen. Das Warum ist der Sündenfall, die Herrschaft des Gottes dieser Welt. Jesus ist auf die Warum-Fragen oft nicht eingegangen. Herr, warum ist der blind geboren? Warum? Warum dies? Warum das? Warum jenes? Mit Warum-Sachen kommst du oft nicht weiter. Du musst vielmehr ins Auge fassen, dass Gott ein guter Gott ist und dass der Dieb kommt, um zu rauben, zu stehlen und zu verderben, dass der gute Hirte aber gekommen ist, damit sie Leben haben. Das muss für dich halt auch mal klar sein. Wenn dir was Schlechtes passiert, dann dürfst du nicht sagen, Gott, warum? Und deine Faust hinaufschütteln in den Himmel. Hallo, das hat überhaupt keinen Wert, weil das kommt nicht von ihm, das Schlechte. Ja, aber warum verhindert es nicht? Ja, dann musst du ihm helfen dabei. Gott ist im Himmel, du bist auf der Erde. Du bist der Handschuh, er will die Hand sein, die in dir drinnen ist und durch dich wirkt. Aber du, das Problem ist, dass die Handschuhe ein Eigenleben haben. die Handschuhe Gottes, die laufen ihm manchmal davon. Er versucht sie anzuziehen, er langt auf dem Tisch, ja, und will es anziehen. Und der Handschuh, der läuft davon. Gott greift wieder danach und der Handschuh düst wieder in die andere Richtung. Und irgendwann packt der Herr ihn dann und fährt hinein. Und es ist dann ein guter Moment. Denn du bist der Handschuh und Gott ist der Herr, derjenige, der die Hand in den Handschuh hineintut und dann durch diesen Handschuh wirkt. Sag mal jemand Amen. Sag mal, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Es ist nicht so wichtig, was du willst, sondern es ist wichtiger, was Gott will. Da komme ich nachher noch drauf. Das ist ein wichtiger Punkt, den werden wir noch genauer besprechen. Wenn ich die Gelegenheit habe, wenn nicht, dann machen wir das mal anders, macht auch nichts. Wir halten auf jeden Fall mal fest, Paulus war Gefangener der Römer, weil er nicht auf das Reden des Geistes gehört hat und Gott hat ihn dreimal gewarnt. Ich mache das ganz kurz, ja. Das ist in Apostelgeschichte Kapitel 21, muss man nachschauen. Das ist in Apostelgeschichte Kapitel 21, genau, in den Versen 4, den Versen 9, wenn du willst, und dem Vers 11. Da ist es so, dass Paulus unterwegs ist nach Jerusalem. Und die Jünger sagen ihm in Vers 4, durch den Geist, sag mal durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Wenn die Jünger durch den Geist sagen, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen, dann heißt es, Gott will nicht, dass er nach Jerusalem geht. Paulus sagt, Gott sei, Gottes Segen, und zieht weiter nach Caesarea Philippi. Dort trifft er den Philippus, also den Evangelisten. Und der hat vier Töchter, die weissagen. Die haben wahrscheinlich auch geweissagt, dass Paulus nicht nach Jerusalem gehen möge. Wissen wir nicht, steht nicht da, aber es steht da, dass sie geweissagt haben. Auf jeden Fall kommt aus Jerusalem, wohlgemerkt, ein Prophet namens Agabus, der nun mal ein Wort vom Herrn hat. Er sagt nicht, Paulus, geh nicht nach Jerusalem, sondern er sagt, du wirst gebunden werden und in Gefangenschaft überliefert werden, wenn du nach Jerusalem gehst. Und Paulus sagt, ach, ich bin nicht nur bereit, in Gefangenschaft zu gehen, sondern mein Leben hinzugeben für die Sache. Das ist löblich, aber unnötig. Es ist wunderbar, dass er so hingegeben ist. Aber du, wenn du doch so hingegeben bist und Gott will, dass du nicht dahin gehst, dann geh halt nicht hin, meine Güte. Aber nein, wir wissen, er hat es gemacht. Er ist nach Jerusalem, er wurde verhaftet, er wurde gefangen genommen und dann saß er 2 Jahre lang rum. Und dann musste er nach Rom und er als Gefangener halt. Er hätte in Trübsal verfallen können. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich, der große Paulus. Na, wir machen unsere Telefone aus. Ich, der große Paulus, habe einen Fehler gemacht. Und wir wissen ja, von wem viel gegeben wird, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel verlangt werden. Ja, deswegen kriege ich jetzt die Keule. Deswegen hocke ich jetzt hier auf diesem Schiff und muss mit untergehen. Ich kenne Christen, die melancholisch veranlagt sind, die genauso denken. Ich habe irgendwann einen Fehler gemacht vor 20 Jahren und jetzt leide ich immer noch dran. Dann schlappen sie durchs Leben, ja, hängenden Hauptes und besiegt. Paulus war zum Glück anders drauf. Er wusste, auch wenn ich einen Fehler mache, lässt Gott mich nicht einfach fallen. Denn im Römerbrief Kapitel 11, in Vers 29, da heißt es, dass die Gnadengaben und die Berufungen Gottes unbereubar sind. Auch wenn Paulus einen Fehler gemacht hat und er jetzt im Knast sitzt, dann wird Gott ihn eben im Gefängnis benutzen, um sich zu verherrlichen. Er wird auch im Gefängnis ein Apostel sein. Gott wird immer noch mit ihm sein. Vielleicht begrenzter in den Möglichkeiten für Paulus, aber nicht begrenzt für Gott. Es ist wichtig, dass wir das festhalten. Wenn du einen Fehler gemacht hast, willkommen im Club. Sogar Paulus hat einen Fehler gemacht und wir werden sehen, Gott hat ihn sehr wohl immer noch benutzt und sehr wohl nicht aufgegeben. Allerdings müssen wir schon mal ganz deutlich sagen, wenn du was von Gott willst, dann leb nicht in Sünde. Du kannst nicht ständig gegen ihn rebellieren. Jedes Mal, wenn Gott was sagt, dann tu es nicht. Ja, Gott hat einmal zu ihm gesagt, er soll nicht in verschiedene Landschaften reisen. Und er hätte ja sagen können, ach, ich gehe im Glauben einfach trotzdem. Aber du kannst nur im Glauben gehen, wenn Gott zu dir gesprochen hat. Das Fundament des Glaubens ist das Wort Gottes. Wenn Gott zu dir sagt, geh dort nicht hin, dann kannst du nicht sagen, ich gehe im Glauben doch dorthin. Und Herr, du bist jetzt gefälligst mit mir. Oh, du musst mal Jona lesen. Wenn du sein Schicksal teilen willst, dann verfahr so, dann mach so. Wenn du allerdings das anders haben willst, ja, dann ist es besser, wenn du daran denkst, dass er die Hand ist und du nur der Handschuh. Diese Denkungsart sollte dich eigentlich befreien. Jetzt pass mal auf, ich greife mir jetzt schnell vor. Wenn du eine Firma hast und die will einfach nicht funktionieren und du betest und machst und tust und du verhandelst und tust hin und her und es wird trotzdem nichts, irgendwie bricht der Segen nicht so durch, wie du dir das vorstellst. Und du weißt nicht, dass es wirklich von Gott ist, dass du das machen sollst. Das ist natürlich wichtig. Wenn du weißt von Gott her, du sollst diese Firma gründen oder unterhalten, dann mach das, egal wie es im Natürlichen aussieht. Aber wenn du da Zweifel hast, wenn das halt einfach deine Firma ist und du willst es durchziehen und überhaupt, und Herr, mach doch, du dann verbeißt dich nicht zu sehr in diese Firma. Vielleicht will Gott gar nicht, dass du sie hast. Vielleicht hat Gott was anderes für dich. Sag mal mit mir, ich bin der Handschuh, Gott ist die Hand. Sag mal mit mir, Jesus ist der Weinstock und ich bin die Rebe. Sei flexibel. Das ist ein wichtiges Wort. Wisst ihr, ich habe über dieses Wort geknobelt, was ich euch heute sagen will. Und Flexibilität ist ein wichtiges Wort. Wenn es irgendwie nicht vorangeht, du vielleicht bist ja auf dem Holzweg und der Holzweg hört irgendwann einfach auf. Und dann stehst du im Wald und du stellst fest, Mensch, eigentlich wollte ich hier gar nicht hin. Herr, wo ist der Weg? Und dann sprichst du vielleicht noch, weil du ja Glaubensmensch bist, Weg sei. Aber du, wenn der Herr nicht mit dir ist, ja, wenn der Herr das Haus nicht baut, du, dann bauen die Bauleute vergebens. Dann muss ich sagen, ja, also Herr, gut, ich habe mich hier verlaufen. Aber Herr, ich bin so froh, dass du der Weinstock bist und nicht nur die Rebe. Du fließt, lässt Leben zu mir fließen, du vergibst mir, du verlässt mich nicht, du versäumst mich nicht, du hast einen guten Plan mit mir. Und Herr, offensichtlich war das jetzt halt einfach nicht dein Plan. Dann zeig mir, was dein Plan ist, damit ich das tun kann. Denn musst du dann sagen, ich bin flexibel. Und wenn du dann flexibel bist, dann kann der Herr mit dir arbeiten. Wenn du natürlich starr bist und fest wie Beton, ja, deine Meinungen wie Kruppstahl sind, dann kann es schwierig werden für den Herrn. Aber Paulus wusste, der Herr ist immer noch mit mir. Ich habe mich jetzt falsch entschieden, aber was soll's. Wahrscheinlich hat er um Vergebung gebeten, ja. Und dann hat er das geglaubt, was der Johannes schreibt im 1. Johannes Kapitel 1, Abvers 7. Na, da sagt er, wenn wir im Licht wandeln, wie im Licht, das wir haben aus dem Wort Gottes, dann sind wir gereinigt, dann sind wir okay, dann ist Gott für uns. Und wenn wir sündigen und unsere Sünde bekennen und lassen, dann vergibt er uns und dann ist auch wieder gut. Mit den Folgen unseres dummen Verhaltens müssen wir uns vielleicht dann auseinandersetzen, wie Paulus jetzt hier. Aber Gott vergibt dir und er verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht. Das macht er einfach nicht. Er kann sich selber nicht verleugnen. Und das ist gut, das solltest du dir unbedingt merken. Auch die Schriftstelle dazu. Galater Kapitel 2, Vers 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wisst ihr, manche denken, ach, ich lebe mein Leben, habe gesichertes Auskommen, bin mehr oder weniger so Wochenende- oder Freizeitchrist, bin zwar erlöst, aber nicht so wirklich irgendwie im harten Kern, nicht so nah bei Gott. Ich sage dir mal was, es kann sein, dass dir noch Überraschungen bevorstehen, wenn Gott dich näher zu sich hinzieht. Wenn er zu dir sagt, du verlass jetzt mal ein bisschen dein Nest hier, ich ziehe dich jetzt mal ein bisschen näher her zu mir, denn ich möchte, dass du im Glauben lebst. In anderen Worten, Himmel und Erde bewegst durch dein Gebet und durch Glauben von Gott, denn da fängt das Leben erst an. Du sagst, ja, aber ich kann doch nicht ohne Netz und doppelten Boden turnen. Und der Herr sagt, ich mache nur ohne Netz und doppelten Boden. Wer Ohren hat zu hören. Und er verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht. Auch wenn du einen Fehler machst, dann zieht er dich halt wieder raus. Aus dem Wasser, in dem du jetzt bist, wie der Paulus. Wir lassen ihn nicht hängen, wir holen ihn wieder raus heute Morgen noch. Aber du kannst hier Hebräer aufschreiben, Kapitel 13, Vers 5. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sagt der Herr. Und der Herr, der rechnet damit. Der hat es schon eingeplant, dass wir immer wieder mal falsche Entscheidungen treffen. Wohlgemerkt, nicht absichtlich, boshafterweise falsche Entscheidungen treffen. Einfach, weil wir es nicht besser wissen oder weil wir irgendwie auf dem Schlauch stehen. Wisst ihr, das passiert sogar Paulus. Wenn es sogar Paulus passiert, wo sind dann du und ich? Und er hat ihn nicht aufgegeben. Im Gegenteil, er hat ihn benutzt und er wird auch dich weiter benutzen, wenn du ihm das erlaubst. Du machst vielleicht einen Umweg, aber du kommst immer noch am Ziel an. Na, manchmal ist in einer Stadt eine Baustelle, wie zum Beispiel werde ich in München sein nächstes Wochenende, deswegen wollen wir eine Gastsprecherin haben, das heißt die Anne Henn wird sprechen. Ich werde in München sein und ich wollte eigentlich mit der Bahn wieder zurückfahren und ich habe festgestellt, ich kann nicht auf dem geraden Weg fahren. Ich muss in München irgendwie von der einen Bahn in die andere umsteigen und ich habe mir gedacht, warum denn nur? Und habe nachgeschaut, habe mich kundig gemacht im Internet, die versuchen gerade eine Fliegerbombe zu evakuieren. Okay, also aus dem Boden rauszuholen, zu entschärfen und so, und es dauert scheinbar ein wenig, weil sie ziemlich tief steckt oder irgendwie kompliziert ist. Deswegen muss man einen Umweg fahren. Aber trotz Umweg garantiere ich euch, werde ich wieder in Schweinfurt Hauptbahnhof ankommen. Völlig egal, wie das dann in München aussieht. Irgendwann im Laufe des Sonntags werde ich dann da sein. So, flexibel. Wir müssen da flexibel sein und wir dürfen nicht in rigides Denken verfallen. Ja, wir haben mal einen Fehler gemacht und jetzt ist es aus. Nein, du Gott ist flexibler, als du denkst. Okay, jetzt habe ich schon mal wichtige Dinge getan, euch wichtige Sachen mitgeteilt. Zunächst einmal, lebe nicht in der Sünde, sondern wandle im Licht vor Gott. Schau, die Sache ist die, du kannst tatsächlich deine Frau verlassen und mit einer anderen einziehen, weil dir der ihr Hintern besser gefällt oder was auch immer, okay. Und es kann schon sein, dass es einige Zeit Spaß macht, vielleicht 3 Monate oder so. Aber du, Sünde macht keinen Spaß. Früher oder später hol dich das alles ein, erst recht als Christ, und dann fühlst du dich nicht mehr gut beim Sündigen. Irgendwann willst du wieder ins Reine kommen mit Gott. Bis er zu mir kam, letztes Jahr jemand, Ende letzten Jahres, dann hat gemeint, Pastor, ich kenne einen Pastor, hat die Person zu mir gesagt. Der hat eine Geliebte und Gott segnet ihn immer noch. Da bist du sprachlos, gell? Wenn ich mir jetzt auch eine zulege, dann ist doch das okay. Also hat die Person zu mir gesagt, nicht ich habe sowas nicht gedacht, Gott bewahre. Ja, ich bin seit 21 Jahren mit meiner Frau verheiratet und es war die einzige. Und so. Aber solches Denken fasst manchmal Fuß in den Leuten, in den Köpfen der Leute, und dann denkst du dir, hallo, du wirst es nicht genießen können. Ich meine, es ist so, versteht ihr, da vorne ist die Wand. Du fährst voller Karacho auf die Wand zu und du sagst, ja, aber ist doch schön. Der Wind zieht rein und es ist alles prima. Ja, Und dann irgendwann kracht es dann doch. Früher oder später wird es der Fall sein. Das musst du im Kopf behalten, dass du mit Sünde wahrscheinlich nicht allzu weit kommst. Aber wenn du da gut bist, ja, und auf den Herrn eingehst und mit ihm gehen willst, dann ist er gnädig und barmherzig und dann lässt er dich und bewahrt dich und rettet dich. Amen. In Apostelgeschichte 27, wir sind immer noch da, ist es so, dass die jetzt in größter Seenot sind und Paulus mit. Und sie schmeißen tatsächlich jetzt die Ladung über Bord und alles Mögliche, weil es Tag und Nacht, nicht die Sonne nicht mehr aufgeht. Sie wissen nicht mehr, ist es Tag, ist es Nacht. Der Wind und die See toben. Und wisst ihr, was Paulus macht in dieser Zeit? Wenn wir gleich sehen. Er betet für seine Schinder. Ich weiß, dass es nicht leicht ist für Leute, die dich in Schwierigkeiten gebracht haben, die schuld sind an deinem Unfrieden, für die zu beten. Ja, aber es ist dennoch das Richtige. Er hat 14 Tage lang für diese Leute gebetet, 14 Tage gegen diesen Sturm gebetet. Und du kannst jetzt natürlich fragen, hey, warum hat er sich nicht hingestellt und hat gesagt, Sturm, hör auf, so wie Jesus das gemacht hat. Weil Paulus auch nur ein Mensch war und aufs Wort Gottes hat warten müssen. Schau, diese Dinge tut der Herr, nicht du. Auch nicht Paulus. Und wenn Gott nicht spricht, scheinbar, dann passiert nichts. Auch bei Paulus nicht. So hält er also 14 Tage lang diesen Sturm aus und betet für die Leute, die ihn in diese Schwierigkeiten gebracht haben. Das weiß ich, weil nämlich dem Paulus nach 14 Tagen ungefähr ein Engel erscheint und zu ihm spricht. Und Paulus spricht selber drüber. Na, Vers 21, als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, O Männer, man hätte mir freilich gehorchen sollen. Ja, sagt der Gefangene, der ist gut drauf, oder? Und nicht von Kreta abfahren und so weiter und dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen als nur das Schiff. Paulus, es hat 14 Tage lang hat die Sonne nicht mehr geschienen. Wir wissen nicht, ob es Tag oder Nacht ist. Es stürmt, es tobt und du sagst, wir sollen guten Mutes sein? Denn keiner von uns wird verloren gehen. Was bist du, ein Prophet oder was? Ja, genau. Er war ein Beter, er hat für die Leute gebetet. Keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Wisst ihr, was mir das zeigt, dass Paulus für die Leute gebetet hat, dass keiner verloren geht? Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir. Paulus hat geruht in zwei Gewissheiten. Er wusste, ich gehöre Gott und ich diene ihm. Wenn ich Gott gehöre, dann sorgt Gott für mich. Wenn ich Gott diene, dann geht er auf meine Anliegen ein. Denn Paulus war der Handschuh und Gott war die Hand in dem Handschuh. Paulus hat Gott gedient. Das bedeutet, er war der Handschuh und Gott war die Hand. Wenn du der Diener bist, dann bist du Befehlsempfänger. Wenn du der Diener bist, dann bist du derjenige, der sich sagen lässt, was er machen soll. Dann versuchst du nicht, deinen Willen bei Gott durchzusetzen, sondern bist froh, wenn Gott zu dir sagt, was du machen sollst. Das ist ein großes Geheimnis. Habe ich gerade schon ein bisschen drüber geredet. Wenn du weißt, du bist Gottes Diener, du gehörst ihm und du bist sein Diener, dann bist du flexibel. Wenn Gott seinen Diener ins Meer schickt, dann sagt der Diener, okay. Eine Schlüsselschriftstelle zur Haltung von Paulus. Nicht mehr lebe ich, sondern der Christus in mir und der Gott, dem ich gehöre und dem ich diene, der stand diese Nacht bei mir und hat zu mir geredet. Und ich sage euch, was er gesagt hat. Er sprach, dieser Engel, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Jetzt weiß er also, er wird in Rom ankommen und zwar wohlbehalten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Wir können lesen, dass es 276 Leute waren. Stell dir mal vor, 276 seekranke, bleiche Gespenstergestalten sitzen rum, halten sich den Magen, da will nichts mehr rauskommen nach 14 Tagen. Da ist auch nichts rein. Und plötzlich steht einer auf und strahlt wie die Sonne und sagt, seid guten Mutes, ihr werdet alle leben. Ja, bist jetzt im Delirium oder was? Bist im Hungerwahn? Nein, ein Engel hat zu mir gesprochen. Ihr alle seid mir von Gott geschenkt worden. Ja, was ist das für ein Auftreten? Merkt ihr was? Das Blatt beginnt sich zu wenden. Paulus ist gezwungen worden, trotz größten Unfriedens, auf eine Reise. Während dieser Reise hat er sich in zwei Gewissheiten gewiegt. Ich gehöre Gott, ich bin Gottes Diener. Das bedeutet, ich bin flexibel. Wenn meine Apostelfirma an Land untergeht, dann machen wir eben eine Filiale auf dem Schiff auf. Flexibilität, ein Schlüssel, ganz wichtig. Und das nächste ist, er hat für seine Schinder gebetet. Solange bis ein Engel gekommen ist und ihm gesagt hat, hey, ich habe da alle, für die du gebetet hast, diejenigen, die dich in diese Schwierigkeiten gebracht haben, ich habe sie dir alle geschenkt. Und das ist der Moment, wo das Blatt sich wendet. Das ist Punkt 5, denke ich, für heute schon. Ist das richtig? Oh, das Blatt wendet sich. Ach, das ist herrlich, wenn das Blatt sich wendet. Es ist so gut, wenn das Blatt sich wendet. Nur, du musst halt dranbleiben, ja? Du kannst natürlich aufgeben, du kannst an der Reling stehen, im Sturm auf und ab gehen und sagen, es hat alles eh keinen Sinn, die Arme ausbreiten und ins Wasser hüpfen. Wie Jona, schmeißt mich über Bord, das hat alles keinen Wert. Weil wir denken daran, Jona war ja auch in einem Sturm. Den haben sie über Bord geworfen und es war Ruhe. Es hat die Menschen, die ihn über Bord geworfen haben, bekehrt zum Herrn. Bei Paulus ist es anders, da kommt ein Engel. Jetzt ist wieder die Frage, warum hat dieser Engel nicht einfach den Sturm gestillt? Fragen über Fragen, gell? Sparen wir uns das Beantworten, weil das können wir nicht. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist Folgendes passiert. Die Männer, mit denen Paulus gefahren ist, oder die Menschen, mit denen Paulus gefahren ist, die hatten jetzt plötzlich solche Ohren. Paulus war jetzt plötzlich der Hoffnungsträger für die. Die haben sich gedacht, naja, vielleicht ist hier doch was an ihm dran. Wir werden sehen. Und schon kommt der Ruf vom Ausguck vorne. Land in Sicht! Und die Matrosen, ja, die dem Ganzen nicht so trauen, dem Sturm und allem und den Weissagungen von Paulus, dass sich da was tut, dass sich das Blatt wirklich gewendet hat, die trauen dem nicht. Die sehen, hier, da ist Land, wir hauen ab, wir setzen uns ab, wir lassen das Rettungsboot ins Wasser und rudern davon. Und jetzt pass auf, jetzt kommt Paulus und sagt zum Hauptmann, während die Matrosen das Boot zu Wasser lassen, Paulus sagt zum Hauptmann, Hauptmann, die versuchen abzuhauen. Wenn die nicht hierbleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus sagt dem Hauptmann, was er machen soll. Und der Hauptmann macht, was Paulus sagt. Die Soldaten hauen die Taue des Rettungsboots ab und jetzt sind sie eine Schicksalsgemeinschaft. Rettungsboote sind weg. Die Matrosen sind jetzt natürlich sauer auf Paulus. Und die Soldaten sowieso, ja, wenn sie, wo sie jetzt merken, das Schiff rammt sich fest im Sand und die Wellen zerbrechen dieses Schiff gleich, die wollen die Gefangenen töten. Also es ist immer noch hochdramatisch. Die wollen die Gefangenen töten, denn bei Rom, in Rom war es so, dass wenn du als Soldat, als Justizvollzugsbeamter einen Stiften hast gehen lassen, einen Verbrecher, dann musstest du seine Strafe übernehmen. Und wenn es ein Kapitalverbrecher war, dann hat man die halt den Kopf runtergehauen. Das wollten die nicht, also wollten sie alle Gefangenen töten, ins Meer schmeißen und sagen, ja, Pech. Aber der Hauptmann, der hat Paulus gerettet. Wir merken, das Blatt hat sich jetzt wirklich gewendet. Und ich muss jetzt euch nur unbedingt sagen, was sich dazu getragen hat. Ja, als das Schiff feststeckt und sie merken, wir kommen nicht mehr voran, hüpfen sie alle links und rechts ins Wasser, die Menschen. Und Paulus auch. Und manche halten sich an Balken fest, andere schwimmen, die Nichtschwimmer werden auch gerettet. Zum Schluss landen sie alle auf der Insel Malta. Und die Leute von Malta, die kommen heran, machen ein Riesenfeuer, weil kaum steigen die Menschen aus dem Meer herauf, fängt es an zu regnen. Na, da möchte ein oder andere sagen, oder wenn der ein oder andere Paulus gewesen wäre und nicht Paulus, wenn du ein Mensch ohne Paulus-Kaliber gewesen wärst, dann hättest du vielleicht gesagt, Herr, vom Regen in die Traufe, ist das fair? Naja, mit manchen Sachen musst du einfach leben. Dann haben sie ein Feuer gemacht und das war noch nicht alles. Paulus macht sich nützlich und rafft reisig zusammen, beißt ihn eine Giftschlange. Er sagt, na, was ist denn da los? Und dieses Ding schwingt an seiner Hand hin und her. Die ganzen Insulane, die sehen das. Und die Menschen waren ja damals furchtbar abergläubisch. Die sagen, oh, der Mann muss ein schlimmer Verbrecher sein. Die sehen natürlich die Ketten an Paulus. Ein schlimmer Verbrecher, den die Göttin der Rache nicht leben lässt, obwohl das Meer ihn freigegeben hat, obwohl er den Sturm überlebt hat. Paulus lächelt nur, schüttelt die Schlange ab ins Feuer, die zischt und verbrennt. Und dann rafft er wieder reisig zusammen. Und alle Augen der Insulaner sind auf ihn gerichtet. Aber es passiert einfach nichts Dramatisches mit ihm. Also du brauchst schon Nerven wie Drahtseile, wenn du Paulus bist. Ja? Aber der hat es einfach geschafft. Der hat sich nicht beschwert. Herr, kaum komme ich aus dem Wasser, fängt es an zu regnen. Jetzt mache ich mich nützlich und tue was Intelligentes und es beißt mich eine Giftschlange. Herr, ist das fair? Du, mit dieser Haltung wäre er wahrscheinlich tot umgefallen. Nicht erstickt an der Bitterkeit oder an dem Gift dieser Schlange, sondern an dem Gift seiner eigenen Bitterkeit. Nichts klappt. Nee, das Blatt hat sich gewendet. Ist doch alles eingetroffen, was der Engel gesagt hat. Und sogar Gott hat sogar das, die Giftschlange nochmal benutzt. Schau, Gott kann aus Mist Dünger machen. Das musst du bekennen, das musst du glauben, das musst du wissen, damit musst du einfach dich arrangieren, dass es Mist gibt und dass dieser Mistdünger sein kann. Denn es passiert nämlich jetzt Folgendes. Die Giftschlange ist verzischt. Die Insulaner schauen auf Paulus, erwarten, dass er tot umfällt. Passiert aber nichts. Kannst du nachlesen. Da sagten sie, er wäre ein Gott. Das ist schon mal eine gute Ausgangsposition. Wenn die Menschen denken, du bist ein Gott, dann halten sie was von dir und dann hast du ihr Ohr. Und Paulus ist darauf eingegangen. Er hat also schon gesagt, ja, ich bin ein Bote Gottes. Und dann passiert was. Der Oberste der Insel hat einen kranken Vater, der liegt krank an der Ruhr. Und zu dem geht Paulus rein, betet, legt ihm die Hände auf, der Mann ist geheilt. Das ist der Oberste der Insel, der Vater des Obersten der Insel, also die Prominenz. Es stand am nächsten Tag, in der nächsten Woche in der ganzen Zeitung. Bunte, Gala, alle haben von diesem Wunder im Adelshaus, versteht ihr? Haben davon berichtet. Ein an Land gespülter Prediger legt Hände auf und wird geheilt. Dann ist Folgendes passiert. Alle Kranken der Insel sind zusammengekommen beim Paulus. Und der hat ihnen die Hände aufgelegt und sie wurden geheilt. Es entsteht eine Gemeinde. Die Gemeinde hat schon 276 Mitglieder, die Besatzung des Schiffs nämlich. Er hat sogar eine eigene Leibgarde, die Soldaten und den Hauptmann um ihn herum. Hey, besser kannst du es doch gar nicht haben. Und er macht auch noch Heilungsgottesdienst auf dieser Insel und bekehrt so quasi im Vorbeischwimmen die ganze Insel Malta bis zum heutigen Tag. Ich war nämlich vor einigen Jahren, war ich mal an dem Ort, wo Paulus gestrandet sein soll. Sein Kiesstrand. Ungemütlich. Da gibt es dann eine Kirche, haben sie natürlich hingebaut, und an allen diesen heiligen Stellen haben sie Kirchen hingestellt. Das ist dann die St. Paul Shipwreck Church. Die St. Pauli Schiffbruchkirche. Ja, steht da, hey. Mai. Und so hat er dort evangelisiert. Und wie ging es dann aus? In Vers 10 heißt es, in Kapitel 28, Vers 10, ich lese euch das noch schnell vor, heißt es, nachdem also die übrigen der Insel auch ihre Krankheiten geheilt bekommen haben, haben sie ihnen nach 3 Monaten, als sie abgereist sind, viele Ehren erwiesen, und als wir abfuhren, luden sie uns auf, was uns nötig war. In anderen Worten, die haben nochmal ein fettes Opfer für Paulus eingesammelt und haben es ihm mitgegeben. Super Sache, oder? Für das, dass du gerade mal angespült worden bist, so verstehst du, wachst wieder auf und liegst am Strand. Und jetzt bist du ein geehrter Ehrenbürger der Insel Malta. Gibt es eine lebendige Gemeinde dort. Vom Großen bis zum Kleinen haben alle deinen Namen gehört und haben alle vor allem den Namen Jesu gehört. Und die Leute ehren dich, machen dich, wie gesagt, zum Ehrenbürger und geben dir danach noch ein fettes Opfer. Ich würde mal sagen, für einen Schiffbrüchigen, der losgezogen ist mit einem großen Unfrieden, der gezwungen ist, trotz seines Unfriedens wo mitzumachen, ist es ein ziemlich gutes Ende. Also wir halten es heute Morgen mal fest, ja? Jetzt zum Schluss. Die Punkte nochmal, geh nach deinem Frieden. Wenn du aber gekidnappt wirst und wie Paulus einfach mitgehen musst, dann sei sicher, dass du zumindest subjektiv nicht in Sünde lebst. Teil den anderen ruhig von deinem Unfrieden mit. Sag, hey, ich habe da kein gutes Gefühl drüber. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so und dann musst du durch. Gut, der Herr ist dann auch mit dir. Denk dran, sei flexibel, denn nicht mehr lebst du, sondern der Christus lebt in dir. Bet für deine Schinder. Tja, die Sache ist, das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass Gott eben halt mit seinem Plan weitermacht. Nach einem kurzen Umweg. Ja, und das ist okay. Vergib, lieb deine Feinde, sagt Matthäus 5, 44. Lieb deine Feinde. Und wenn deine Feinde, die schwierigen Personen in deinem Leben, Züchtigung brauchen, dann wird Gott die denen zuteil werden lassen. Jetzt, du dürfst ihm dabei nicht ins Handwerk pfuschen. Sei er noch da? Wenn es jemanden gibt, der dir Schwierigkeiten macht, bet für die Person, aber erlaub nicht Animositäten gegen diese andere Person. Denk dran, Gott ist in Kontrolle. Und wenn deine Schinder eine hinten drauf brauchen, wird Gott das machen. Du musst jetzt nicht eine Schlammschlacht beginnen und gegen die ins Feld ziehen. Das magst du nicht. Sondern du übergibst die ganze Angelegenheit dem Herrn. Denn du kannst nicht verlieren. Hat Paulus verloren oder hat er gewonnen? Ich würde mal sagen, Jesus hat gewonnen, Paulus hat zu diesem Sieg beigetragen und es hat alles ein gutes Ende genommen. Denk dran, wenn du das tust, wird sich das Blatt ändern, das Blatt wenden und dann ist alles gut. Paulus hat gesiegt auf der ganzen Linie. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen.